Ohrwurm hat, ist selber schuld. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns auch deine Wahrheit und deine Liebe ins Ohr pfeifen willst, dass sie in uns nachschwingt und nachwirkt. Und wenn wir uns heute mit Freundlichkeit und Güte beschäftigen, dann bitte lass es in uns wachsen. Lass deine Frucht in uns wachsen. Lass deinen Geist in uns immer mehr Raum gewinnen. Amen. Freundlichkeit. Kann man leicht denken, das ist Wischiwaschi. So wie nett sein oder brav sein. Sei brav! Aber alles, was du brauchst, um brav, um nett zu sein, ist, dass du mir nicht verrätst, was du über mich denkst. Dankeschön. Oder sei nett zu deinem Bruder, heißt dann, bewirf ihn nicht mit Bauklötzen. Aber Freundlichkeit heißt mehr als irgendwas nicht zu tun, sondern Freundlichkeit ist aktiv. Versuchen wir es mal mit folgender Arbeitsdefinition. Freundlichkeit ist andere mit wohlwollender Großzügigkeit behandeln, unabhängig davon, ob sie es verdienen. Andere mit liebenswürdiger Großzügigkeit behandeln, unabhängig davon, ob sie es verdienen. Oder umgekehrt, andere mit wohlwollender Barmherzigkeit behandeln, als ob sie es verdienen. Vorher war unabhängig davon und jetzt als ob sie es verdienen. Denn so behandelt uns Gott ja auch. Er hat uns so behandelt, als wir seine Feinde waren, heißt es. Und er behandelt uns immer noch so. Und Freundlichkeit ist nicht schwach. Im Gegenteil. Als mein Bruder Teenager war, da kam in seine Klasse ein neuer Junge, der Sascha. Der Sascha muss wohl schon so zweimal sitzen geblieben sein. Jedenfalls war er einen guten Kopf größer und einen Kopf breiter als alle anderen in der Klasse. Zusammen. Nee, egal. Seine Größe und Stärke, die hat er so richtig ausgenutzt und die anderen runtergemacht und klein gemacht. Und dummerweise hat das besonders auf meinen Bruder, auf den Björn, abgesehen gehabt. Den richtig runtergemacht, richtig fertig gemacht. Und da haben wir uns in der Familie zusammengesetzt und überlegt und gebetet, wie könnte Björn jetzt damit umgehen? Auch den einen Bibelvers, auf den wir später noch kommen, überlegt, wie kann das aussehen? Klammer auf, Feindesliebe und so weiter. Und dann kamen wir zu dem Ergebnis, Björn lädt den Sascha ein zum Essen. Zu uns nach Hause. Und dagegen haben Saschas Waffen nicht gegriffen. Dagegen konnte er nicht kämpfen. Gegen diese Art von Freundlichkeit, da ist ihm nichts eingefallen. Und das hat sein Herz letztlich erreicht. Und später hat er den Björn sogar ins Herz geschlossen. Das fand ich so stark mitzubekommen. Freundlichkeit ist nicht schwach. Man könnte auch sagen, Freundlichkeit bedeutet, andere so zu behandeln, wie wir im besten Fall wollen, dass sie uns behandeln. Ich finde, das ist ziemlich praktisch, denn normal wissen wir ja ganz gut, wie wir wollen, dass die anderen uns behandeln. Wie wir beachtet, wie wir angesprochen, wie wir respektiert werden wollen. Und Jesus wird über Freundlichkeit auch ziemlich krass konkret, finde ich. Schauen wir mal ins Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Ach, das hätten wir schon vorher mal anklicken können. Ja, gut. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halt ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Hier sehen wir einige Beispiele für Freundlichkeit, Feindesliebe, Gutes tun denen, die uns hassen, die segnen, die uns verfluchen und für die beten, die uns beleidigen. Wow, und dann wird es noch konkreter. Stell dir vor, jemand knallt dir eine, haut dir eine, gibt dir eine richtige Schelle. Und Jesus sagt nicht nur, schlag nicht zurück, sondern halt ihm auch die andere Backe noch hin. Oder so ähnlich. Nein. Das, was Jesus hier beschreibt, ich meine, das ist radikale Freundlichkeit. Freundlichkeit in Aktion. Aber im letzten Vers fasst er es nochmal zusammen, was der Schlüssel zur Freundlichkeit ist. Behandelt andere genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und in der Bergpredigt erklärt Jesus dieses Prinzip so: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Krasse Aussage, oder? Das ganze Alte Testament, die Bibel der Gläubigen von damals, ist in diesem Satz drin. Ehrlich gesagt, hätte ich das fast wieder rausgelassen, weil das wirkt ohne Zusammenhang so, als hätte das überhaupt gar nichts mit Gott und Glauben zu tun. Das ist aber erstmal nicht nur dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, sondern es ist positiv. Was du willst, wie man mit dir umgeht, so geh du auch mit anderen um. Aber wie gesagt, ich hatte überlegt, das rauszunehmen, aber direkt im Satz vorher heißt es, geht durch die enge Pforte. Und Jesus macht deutlich, dass es auf die Beziehung zu ihm ankommt. Nicht nur darauf, dass wir irgendwie was tun, sondern es kommt auf die Beziehung zu ihm an. Und dann in den Versen direkt davor macht Jesus deutlich, dass es auf die Beziehung zu ihm ankommt, auf den Bezug zu Gott. Vers 7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen, seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Was hat das jetzt mit dem, was ihr von anderen wollt, das tut ihnen, zu tun? Gott gibt es uns. Gott gibt uns gute Gaben und die Frucht, sodass wir es überhaupt erst leben können. Und in einer ähnlichen Rede formuliert es Jesus so: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Leute, wir wollen mehr vom Heiligen Geist. Wir sind, wie gesagt, in der Predigtreihe über den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir wollen mehr vom Heiligen Geist, mehr von seiner Frucht. Und heute besonders Freundlichkeit und Güte. Nur wie kommen wir dahin? Müssen wir die uns verdienen? Müssen wir uns die verkaufen? Erkaufen? Quatsch, nein, das können wir nicht und das brauchen wir nicht. Sondern wir dürfen Gott bitten, der gerne gibt, der gerne Gutes gibt. Wir dürfen ihn auch um mehr vom Heiligen Geist bitten und dass er die Frucht in uns wachsen lässt. Titus 3. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Wie geht's dir, wenn du das hörst, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen. Tja, der XY, der behandelt mich so schlecht. Von mir sieht der keine Güte. Von mir sieht der nichts Gutes, keine Freundlichkeit. Ja, ist verständlich, aber eine Sache nur ganz am Rande. So wie wir andere behandeln, werden auch wir behandelt werden. Das ist dieses berühmte Gesetz von Saat und Ernte, was wir schon manchmal hatten. Täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Daher haben wir dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Man könnte auch sagen, Freundlichkeit ist gesunder Egoismus. Freundlichkeit ist gesunder oder intelligenter Egoismus. Freundlichkeit ist intelligenter Egoismus. Aber ehrlich gesagt, ich möchte, dass meine Motivation viel mehr Liebe ist als Egoismus. Liebe, die wir als eine Seite der Frucht des Geistes schon kennengelernt hatten. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch so ein bisschen, schon eine Weile her. Sonst kann man sie auch nachhören. Okay, selbstlose Liebe, so wie sie uns Jesus vorgelebt hat und wie er sie in uns wachsen lassen will. Leute, die Frucht kommt nicht aus dem Nichts. Wir sehen ja heute oft nicht mehr, wo die Dinge herkommen. Du gehst in Lidl oder in Edeka und du greifst dir die Sachen aus dem Regal, mal ein paar Äpfel oder was hatten wir hier alles, Birnen und Co. Aber die Sachen, die wachsen nicht in der Kiste. Okay, die meisten von euch kommen nicht aus der Stadt, die wissen, wo das Zeug wachsen, aber trotzdem so in diesem alltäglichen Denken haben wir das nicht so drin. Die Sachen wachsen nicht da, wo wir sie im Regal sehen. So nach dem Motto, just do it, lebe einfach ein bisschen freundlicher, lebe einfach ein bisschen gütiger. Nein, die Frucht wächst und entsteht nur in Verbindung zur Pflanze, zur Wurzel. Und so ist es auch mit der Frucht des Geistes. Sie wächst, wenn wir eng mit Jesus verbunden sind, wenn wir seinem Geist, dem Heiligen Geist Gottes, Raum geben in unserem Herzen. Und das Wachsen der Frucht, das braucht über etwas, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben oder worüber ich das letzte Mal gesprochen hatte in dieser Reihe. Geduld. Und Geduld ist die Bereitschaft, eine unangenehme Situation zu ertragen, nicht aus ihr zu fliehen, nicht aus ihr wegzulaufen. Geduld heißt auch, nicht unbedingt nach schnellen Ergebnissen zu streben. Jetzt wollte ich hier eigentlich einen Luftballon haben, denn wenn die Frucht in ein paar Sekunden wachsen soll, dann schmeckt sie wahrscheinlich nur nach Luftballon. Da ist nicht viel drin. Also Geduld hilft uns. Geduld brauchen wir, dass die Frucht wirklich gesund wachsen kann. Und manchmal müssen wir lange warten, bevor wir das ernten können, was wir gesät haben. Sowohl Gutes als auch Schlechtes. Es wächst mit der Zeit. Aber die Bibel lehrt uns, das, was wir sehen, das werden wir ernten. In Galater 6,9 stellt Paulus auch zwischen Güte und Geduld eine Verbindung her. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Lasst uns Gutes tun mit Geduld, dranbleiben, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es gibt also diese Zeit zwischen Säen und Ernten. Zwischen Musik, das war geplant. Passt kein Ding. Jetzt sind wir wieder da. Also, wenn du andere so behandelst, wie du von ihnen behandelt werden willst, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie genauso reagieren wie du. Wenn du freundlich zu ihnen bist, heißt es nicht unbedingt, dass sie sofort auch freundlich zu dir sind. Es kann sogar nach dem kompletten Gegenteil aussehen. Aber Paulus sagt, wenn du dran bleibst, wenn du nicht aufgibst, wirst du zu gegebener Zeit das ernten, was du gesät hast. Übrigens betont die Bibel dieses mit Güte in besonderer Weise in Bezug auf die Armen, die Bedürftigen. Das lesen wir in unseren reichen Westen oft so schnell darüber hinweg. Aber, denke ich, ist gut, sich bewusst zu machen. Zum Beispiel in Sprüche 19,17. Wer sich des Armen erbarmt, leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht Gott, und Gott gibt zurück, was man ihm leiht. Diese Investition, die zahlt sich also aus, auch wenn wir vielleicht etwas länger warten müssen. Gott zahlt mit Zinsen zurück und lässt sich dabei nicht lumpen. Selbst wenn Menschen untreu sind, Gott ist treu. Gott gibt großzügig zurück. Und Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir von Gott Barmherzigkeit, Gnade, Güte erleben wollen, dann müssen wir auch mit anderen so umgehen. Und eine Wahrheit bleibt, egal wie lange wir schon Christen sind. Wir brauchen Gottes Freundlichkeit, wir brauchen seine Barmherzigkeit, wir brauchen seine Gnade. Es ist also eine gute Idee, anderen Menschen auch genauso begegnen, so wie sie es brauchen, so wie wir es brauchen. Und in Galater 6 spricht Paulus über dieselbe Einstellung. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Seht ihr, geistlich unterwegs zu sein, heißt nicht gesetzlich zu sein, heißt nicht eng, nicht immer ernst, verbissen. Nein, geistliche Menschen, sie haben ein weiches Herz besonders für Menschen in Not. Menschen, die arm sind, Menschen, die einsam sind, Menschen, die leiden. Und noch einer der Gründe, wieso uns ein weiches Herz gut steht. Sehr schnell könnte es sein, dass wir selbst in einer ähnlichen Situation sind. Hey, und wie genial ist es, wenn jemand down ist, ihm wieder aufzuhelfen. Wir versuchen das mal uns anzuschauen. Mal sehen, ob es klappt. Ich hätte es ja vorher mal testen können, aber so ist das manchmal. Okay, das hier ist Egg. Eginhard. Also der Eggy ist gerade ziemlich down. Okay? Und wäre schön, meine, der ist hier in dem Strudel voll untergegangen, der kriegt keine Luft mehr. Das ist kein guter Zustand. Und dann schauen wir mal, ob uns das hilft, hier einen Bibelvers zu verinnerlichen. Und zwar Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also, was sagt uns Gottes Wort? Wie sollen wir mit Leuten umgehen? Freundlich und mit Salz gewürzt. Also, der Eggy ist total down. Wir geben eine bescheidene Prise Salz. Okay? Eginhard ist immer noch down. Also, wir brauchen ein bisschen Geduld. Wir dürfen dranbleiben. Also, der Eggy braucht das und die Freundlichkeit, die muss sich, wie gesagt, auch nicht nur auf Worte beschränken. Aber wo wir bei den Worten sind, freundlich und mit Salz gewürzt, was heißt das eigentlich mit Salz gewürzt? Also freundlich ist klar, das ist wohltuend, das fühlt sich gut an. Aber ohne Salz gewürzte Freundlichkeit, die lässt den anderen sich wahrscheinlich nur weiter in seinem Selbstmitleid suhlen. Aber Salz macht den Unterschied, um demjenigen auch zur Veränderung zu helfen. Also gib etwas Salz dazu, eine würzige Wahrheit, die dem anderen, wenn es gut läuft, die Augen öffnet. Dankeschön, passt, wir brauchen noch etwas Geduld. Genau. So, mit Salz gewürzt. Das kann dem anderen helfen, eine Wahrheit, dass er auch mal über sich selbst lachen kann. Ja, gut, ist vielleicht nicht so gelaufen wie geplant. Schauen wir mal. Mal rauskommen aus diesem Drehen um sich selbst, um seine eigenen Probleme. Dabei, lass uns dabei bei dem Salzen auch die Freundlichkeit nicht vergessen. Manche können ganz gut salzen und manche sind mehr mit der Freundlichkeit, aber freundlich und mit Salz gewürzt. Es braucht es in Verbindung. Gut, dass wir noch so viel Salz von der Salzteigaktion hatten. Deswegen, das musste mal hier wieder verwertet werden. Ist alles total effektiv hier bei uns. Okay, und irgendwann, mit ein bisschen Geduld, wird der Eggy, wenn es gut läuft, aus seinem Tief wieder rauskommen. Ja, seht ihr was? So langsam fängt der Eggy wieder an zu schwimmen. Noch ist es ein bisschen schwer mit einem Luftholen. Und er sollte nicht Wasser schlucken, wenn er badet. Okay. Also, ihr seht schon, mit Geduld kommt der Eggy wieder an die Oberfläche. Und hoffentlich hilft uns dieses Galater 4, Vers 6 zu verinnerlichen, zu erinnern. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Und wenn es nicht reicht, dann nehmen wir einfach noch ein bisschen mehr Freundlichkeit und ein bisschen mehr Salz. Und der Eggy kann wieder atmen, kann wieder Luft holen. Okay, und wir hatten schon gesehen, es ist der Heilige Geist, der die Frucht des Geistes in uns wachsen lässt. Und gleichzeitig werden wir dazu aufgefordert, sie einzuüben und sie auszuüben. Diese Spannung, Gott tut es, der Heilige Geist tut es und wir sollen es tun. Aber das gehört zusammen. Beides gilt auch für die Freundlichkeit. Und der ganze Vers über dieser Predigt unter Reihe Frucht des Geistes, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, das hatten wir alles schon länger, Freundlichkeit und Güte. Zu dem Rest kommen wir hoffentlich auch noch irgendwann. Aber schauen wir uns heute noch kurz die Güte an. Wir werden ja seit Jahren bombardiert mit der Behauptung, alles wird irgendwie besser. Evolution und so, ne? Alles entwickelt sich weiter. Aber dann schauen wir ein bisschen die Fakten an. Jedes Jahr sterben zwischen 11.000 und 55.000 Tierarten aus. Und ich meine, technische Entwicklung, ja, aber soziale Entwicklung, wie schaut es da aus? Wird es besser? Werden die Menschen besser? Nein, der Mensch ist nicht gut und die Menschheit wird auch nicht besser. Da finde ich sehr treffend, wie es der C.S. Lewis formuliert. Der sagt, was Menschen brauchen, ist nicht Verbesserung, sie brauchen Erlösung. Was Menschen brauchen, ist nicht Verbesserung. Noch ein bisschen gut, bisschen güter, bisschen besser. Ich übe das mit dem Steiger noch. Was der Mensch braucht, ist nicht Verbesserung, er braucht Erlösung. Wir müssen nicht netter werden, wir müssen neu werden. Und das geht nur durch Jesus Christus. Neu werden durch Jesus Christus, erlöst werden durch ihn. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Gut, Güte, was ist das überhaupt? So ähnlich wie beim Wort Liebe ist das Wort gut ja ziemlich verwässert. Ja, das Auto da, das ist gut. Schatz, schmeiß doch mal diese olle Hose weg. Wieso, die ist doch noch gut. Merkt ihr, kennt ihr das? Bei uns kommt das vor. Aber wir inflationieren dieses Wort gut. Wir benutzen das für alle möglichen Dinge und Eigenschaften und Menschen, wo es überhaupt gar nicht zutrifft. Was nicht verdient, diese Eigenschaft gut zugesprochen zu bekommen. In der Bibel dagegen bedeutet das Wort gut Perfektion. Das ist super, klasse, Spitzenhammer. Oft bezeichnet es auch moralische Exzellenz. Und im engsten Sinne passt das Wort gut nur für Gott selbst. Gott ist gut. Und das macht Jesus in Markus 10 wunderschön deutlich. Jesus machte sich wieder auf den Weg, da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem einen, Gott. Starke Aussage, oder? Niemand ist gut, außer Gott. Auch wenn dieser Mann nicht anerkennt, dass Jesus Gott ist, hat er keinen Grund, ihn gut zu nennen. Güte hat also einen sehr hohen Standard, Gottes Standard. So wie Gott ist, was Gott tut, das ist gut. Das ist wahre Güte. Moralisch ohne Makel, komplette Ehrlichkeit, vollkommene Gerechtigkeit. So ist Gott. Und wenn wir in irgendeiner Weise gut sein wollen, was auch nur annähernd dazu passt, das geht nur über die enge Verbindung zu Gott durch Jesus Christus. Das Einzige, wie wir es tun können, ist, Gott in uns aufzunehmen, Jesus in uns aufzunehmen, dem Heiligen Geist Gottes in uns Raum zu geben. Dann wächst die göttliche Frucht der Güte. Dann zeigt unser Leben immer mehr von dem, wie Gott ist. Und dann bestätigt unser Leben, dass Gott tatsächlich existiert. Leute, wäre es nicht genial, wenn wir alle ein Leben führen, bei dem die Menschen um uns herum sagen würden, also die Leute, wenn ich die sehe, wie die ein Leben führen, das macht nur Sinn, wenn es einen Gott gibt. Wie genial wäre das denn? Güte zu leben ist ein lebendiges Rätsel, ist wie ein Puzzle, das ohne Gott einfach nicht aufgeht. Güte zu leben ist wie ein Puzzle, das ohne Gott nicht aufgeht. Vielleicht kennt ihr die folgende oder eine ähnliche Geschichte. Weil davon gibt es ganz viele. Da war ein Mann, der in der Marine unterwegs war und der war absoluter Atheist. Der war völlig überzeugt, ein Gott kann es nicht geben und hat sich nur lustig gemacht über alles, was mit Glauben zu tun hatte. Und der hätte auch nie einen Gottesdienst hierher besucht oder Bibel aufgeschlagen oder so. Aber dann kam in seine Einheit ein Christ. Und er wurde auf ein kleines Schiff versetzt, wo so eine kleine Crew war. Da hatte man mit jedem viel zu tun und da war eben auch dieser Christ dabei. Und nach einigen Wochen oder Monaten hat sich da was verändert. Die saßen zusammen beim Frühstück, beim Mittagessen und so weiter. Und wie ging es nochmal weiter? Also der Christ, der hat ihm keine Predigten gehalten. Der hat ihm nicht mal die Bibel zitiert. Der hat einfach etwas von dieser Güte vorgelebt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und der Atheist, der hat in diesem Kollegen so viel gesehen, was er sich einfach nicht erklären konnte. Was er sich ohne Gott nicht erklären konnte. Das war ein Leben, wie er es noch nie gesehen hatte. Und sein abschließender Kommentar war: Ich hätte nie eine Bibel aufgeschlagen, aber ich konnte nicht anders, als das Leben dieses Mannes zu lesen. Schließlich überzeugte mich sein Leben davon, dass es einen Gott geben muss. Und so verließ der Mann die Marine als überzeugter Christ. Reingekommen überzeugter Atheist und rausgegangen als überzeugter Christ, als überzeugter Jesusjünger. Das Leben seines Kollegen war die Bibel, die er gelesen hat. Und ich glaube, es gibt auch in deinem Leben und es gibt auch in meinem Leben Menschen, die nie in die Bibel reinschauen würden. Und die einzige Bibel, die sie lesen werden und würden, bist du, bin ich, ist unser Leben. Deswegen frage ich uns, was lesen die Leute, wenn sie mein Leben sehen? Im Alltag. Wenn sie mitkriegen, wie es bei uns zu Hause losgeht. Die Nachbarn oder so, oder die Kollegen, wenn es stressig wird, was kriegen sie von uns mit? Wenn wir Güte leben, wird unser Leben ein Gefäß für Gottes Güte sein, wo er die Güte reinschüttet, die dann zu anderen Menschen fließt. Und wie können wir dahin kommen? Ich glaube, wir wollen das und wir wollen uns nicht irgendwie so einen religiösen Druck machen. Jetzt, du musst aber mal ein bisschen mehr. Wie kann das gelingen? Wie kann es gesund gelingen? Ich denke, indem wir unser komplettes Leben Jesus Christus ausliefern, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns neu zu füllen, neu zu erfüllen und zu führen. Und hier sehe ich den einzigen Schlüssel, um unser Leben buchstäblich zum Guten zu verändern, zur Güte. Und ich meine nicht, dass alles gut wird, wie man so oberflächlich sagt, alles gut. Alles gut. Wir bleiben noch in dieser kaputten Welt und wir sollten nicht irgendwie abgehoben tun. Das steht uns nicht gut. Aber der Apostel Paulus sagt, obwohl wir, die wir in dieser verkehrten Welt leben, immer mehr Gutes und Güte in unser Leben, wie wir es da reinkommen lassen können. Galater 2,20. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Wenn du also den Apostel Paulus fragst, wie klappt es, Güte zu leben? Wie funktioniert das? Wie machst du das? Dann hat er nur eine Antwort. Aus mir heraus packe ich es nicht. Ich selbst packe es nicht. Da packt es keiner. Aber es gibt ein Geheimnis. Ich gestehe mir selbst und Gott ein, dass ich seine Hilfe, dass ich seine Rettung brauche. Selbsterlösung ist out. Ich schaue auf zum Kreuz und ich verstehe, Jesus ist statt mir gestorben und ich nehme sein stellvertretendes Sterben für mich persönlich an, als Geschenk für mich, als Zeichen seiner Liebe und als Grundlage dessen, dass das Gute in meinem Leben wachsen kann. Ich identifiziere mich so sehr mit seinem Tod und seiner Auferstehung, dass ich sagen kann, ich bin mit Jesus gekreuzigt und durch seine Auferstehung lebe ich. Und dann wird es tatsächlich wahr, nicht nur in irgendeiner theoretischen, abstrakten Welt, dann wird es tatsächlich wahr, dass Jesus durch seinen Geist in mir lebt. Dass der Heilige Geist in mir lebt, egal ob ich in der Küche bin oder auf dem Klo. Egal ob im Bett oder im Büro. Und noch eine Sache. Die Güte, die macht keine Kompromisse mit dem Bösen. Sie nickt nicht lächelnd ab und schwimmt nicht mit dem Strom der Mehrheit. Im Gegenteil. Güte, Gut und Böse passen nicht zusammen. Es gibt keinen Kompromiss zwischen Gut und Böse. So heißt es in Psalm 45 prophetisch über Jesus. Hunderte Jahre vorher über Jesus, ich finde das immer herrlich. Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hasst das Unrecht. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Wir sehen, Gerechtigkeit zu lieben, das Gute zu lieben, das bedeutet auch, das Unrecht und das Böse zu hassen. Nicht Menschen zu hassen, wir sollen ja selbst unsere Feinde lieben, hatten wir gesehen. Aber das Böse, was Menschen tun und was sie zum Teil als gut verkaufen, das sollen wir ablehnen. Das gilt es zu hassen. In Psalm 97 werden wir aufgefordert, ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst alles Böse. Ihr gehört zu ihm, darum bewahrt er euer Leben. Er befreit euch aus der Gewalt der Verbrecher. Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und mit redlichem Herzen folgen. Dann werden sie voller Freude sein. Freut euch über den Herrn, ihr, die ja treu auf seiner Seite steht. Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist. Die einzige Macht, das Böse zu überwinden, ist das Gute, ist der Gute. Denn das Gute, der Gute ist stark genug, um das Böse zu überwinden. Er hat das Böse bereits besiegt. Und der dreieinige Gott, er liebt es, mit uns und durch uns die Frucht des Geistes wachsen zu lassen. Heute besonders die Freundlichkeit und die Güte. All diese Eigenschaften, die er selbst hat, wie sich Gott selbst darstellt, wie er selbst ist, wie es am Ende von 2. Korinther 3, 18 heißt, letzter Vers für heute, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ist das nicht schön? Wollt ihr das? Willst du das? Dass der Geist des Herrn immer mehr in dir wirkt, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Das andere wissen wir alles noch nicht, das kommt dann später mal noch. Okay, deshalb lasst uns ihm Raum geben. Lasst uns ihm Raum geben, auch gerade jetzt, gerade heute. Und ich lade euch ein, Gott jetzt im Gebet mit mir darum zu bitten. Und gerne dürft ihr auch später, gleich während der Lobpreiszeit, auf jemanden zukommen, Das ist voll okay. Während des Lobpreises hier, magst du mit mir beten? Ich würde mir wünschen, dass in meinem Leben mehr Güte wächst, mehr Freundlichkeit. Oder wenn es für dich besser passt, nach dem Gottesdienst. Aber lass uns nicht das vorbeistreifen lassen, das habe ich nur gehört und okay, ja, wird schon, sondern lass uns Gott konkret darum bitten. Er mag das schenken. Unser himmlischer Vater gibt gern gute Gaben und Früchte. Und gerne gibt er uns mehr von seinem Geist. Deswegen lasst uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du die Grundlage geschaffen hast, dass in uns Freundlichkeit und Güte entstehen können, wachsen können. Und ich möchte mich für immer mehr von dir und von deinem Geist öffnen, dass du in mir wirken kannst, dass ich etwas widerspiegele von dem, wie du bist. Bitte schenk du das in mir, schenk du das in uns, in jedem, der das mit seinem Herzen innerlich mitbetet. Werde du groß in unserem Leben, Herr, und wir preisen dich für deine Herrlichkeit, wir preisen dich für deine Güte, wir preisen dich für deine Freundlichkeit, Herr, für deine Liebe und all das, wie du bist. Du bist herrlich, du bist gut. Amen.